Die große Vogelschau im Deutschlandradio Kultur.
Und am Mikrofon begrüßt sie Gisela Steinauer. Zum sechsten Mal haben wir in dieser Woche bei Deutschlandradio Kultur die große Vogelschau präsentiert. Und zum sechsten Mal findet die ihren Schluss und Höhepunkt heute am Samstag, weil wir uns 2 Stunden Zeit nehmen für Ihre Vogelbeobachtungen und Ihre Fragen an unsere 2 Experten. Neu im Team ist dabei Lars Lachmann vom Naturschutzbund. Herzlich willkommen, Herr Lachmann.
Guten Morgen.
Und zum dritten Mal in der Runde ist Dr. Uwe Westphal, Biologe und Vogelstimmenimitator, gerade zurück von 3 Wochen Spanien-Urlaub, aber auch Vogelbeobachtung in Spanien. Welchen neuen Pfeifton haben Sie uns denn mitgebracht, Herr Westphal? Ist das einer oder sind das mehrere?
Das ist die Balz des Triels. Ein Vogel, der in Deutschland gebrütet hat, dann verschwunden war. Mittlerweile gibt es wieder einige Brutnachweise im Osten der Republik und auch im Süden, also bei Freiburg, ganz neu. Ein seltsamer Vogel eigentlich, heißt Triel oder Dickkopf, ist nachtaktiv oder dämmerungsaktiv. Ich habe den schon öfter mal gehört, aber jetzt habe ich ihn dieses Mal das erste Mal wirklich auch sehr schön sehen können. Ich
freue mich, dass Sie morgen aktiv sind und heute bei uns sind. Herzlich willkommen, Herr Westphal. Uwe Westphal und Lars Lachmann sind also bis 11 Uhr für Sie da und wir freuen uns auf Ihre Mails unter gespräch@dradio.de oder aber natürlich auch über Ihre Anrufe 00800 22 54 22 54, Ihre Beobachtungen und Ihre Fragen zur großen Vogelschau. Herr Lachmann, aus Ihrer Leidenschaft ist Ihr Beruf geworden. Wie begann diese Leidenschaft für Sie?
Ja, da bin ich natürlich sehr glücklich, dass das so funktioniert hat. Der einzige Nachteil ist, dass ich als Vogelschützer leider auch meistens am Computer sitze und im Büro und nicht jeden Tag rauskomme. Auch über Vögel sprechen passiert nicht jeden Tag, deswegen freue ich mich, dass ich heute hier sein kann. Angefangen habe ich, so wie viele andere Vogelschützer, Naturschützer auch, als ich ein kleiner Junge war. Ich war 11 Jahre alt, ich denke so zwischen 8 und 12 Jahre, das ist die beste Zeit für Leute, diesen Vogelvirus sozusagen einzufangen.
Wieso? Weil man da noch jung ist und noch sehr aufnahmefähig?
Ja, ich habe das Gefühl, das ist die Zeit, wo Kinder schon genügend Verständnis haben, um die einzelnen Vogelarten gut unterscheiden zu können, ein Fernglas bedienen können. Und solange sie noch nicht in der Pubertät sind, haben sie auch noch nicht anderweitige Interessen und sind da sehr empfänglich für solche Sachen.
Wer hat Sie denn daran geführt, Papa?
Ging eigentlich ganz von selber. Das war ich mit einem Freund zusammen. Wir haben einfach mal aus dem Haus rausgeguckt in einen sehr schönen Garten, in den mein Freund gerade eingezogen war und fanden die Vögel faszinierend. Haben dann versucht rauszukriegen, was das denn alles für Vögel sind. Wir haben durchaus gesehen, dass die alle unterschiedlich waren, aber wussten nicht, was das ist. Beim zweiten Mal hatte ich noch ein altes Fernglas zu Hause gefunden und ein Buch und dann wurde es immer professioneller. Und dann bin ich eigentlich jeden Tag rausgegangen, weil ich sonst nichts zu tun hatte. Und je mehr man in die Materie einsteigt, desto spannender wird es.
Sie sind unter anderem auch 9 Jahre bei der Royal Society for the Protection of Birds gewesen, ne? Wie vogelverrückt sind die Briten?
Ja, ich bin erst seit einem Jahr wieder zurück beim NABU, wo ich früher schon mal war, zwischendurch eben 9 Jahre lang in Großbritannien und in Polen aktiv. In Großbritannien sind sie uns quasi immer 30 Jahre voraus mit der Vogelleidenschaft. Es ist jetzt nicht besonders anders als bei uns, einfach ein bisschen früher dran. Dort gibt es eine große Szene von sogenannten Twitchern. So bezeichnet man die ganz verrückten Vogelbeobachter.
Wäre Westphal ein Twitcher?
Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen.
Auf keinen Fall.
Er ist sicherlich kein Twitcher, nur deswegen, weil er sehr gut Vogelstimmen nachmachen kann. Ein Twitcher wäre einer, der quasi nur Seltenheiten hinterher rast und auch nicht mehr so richtig den Spaß am Vögelbeobachten hat, sondern nur noch im Internet nachguckt, wo jetzt wieder welcher seltene Vogel ist und sich dann im Notfall einen Hubschrauber mietet, um auf eine abgelegene Insel zu fliegen und den Vogel zu finden. Das Extrembeispiel ist ein Herr, der führte die Liste der Vögel, also der Menschen an, die die meisten Vogelarten in Großbritannien schon gesehen hat. Und der war auf seiner Hochzeit und hat herausgefunden, dass ein Isabellwürger gesichtet wurde, der ihm noch gefehlt hat. Und der ist dann tatsächlich von seiner eigenen Hochzeit abgehauen. Man kann sich denken, dass die Ehe dann auch nicht besonders lange gehalten hat.
Was sind Ihre Aufgaben gewesen in England? Was haben Sie da gemacht?
Ja, ich war dort in der internationalen Abteilung und habe mitgeholfen, andere BirdLife-Partner, also ähnliche Organisationen wie den NABU oder den RSBB, in anderen Ländern aufzubauen. In dem Fall war ich für Weißrussland und für Polen zuständig. Und wir haben dort jüngere, kleinere Organisationen beraten und ihnen auch Geld gegeben, sodass sie dann auch so aktiv werden können wie zum Beispiel der NABU in Deutschland.
Inzwischen leben Sie wieder in Deutschland, nämlich in Berlin. Wie vogelfreundlich und naturnah haben Sie es da angetroffen in der Wohnung?
Ich bin sehr begeistert von der Natur in Berlin. Ich habe auch inzwischen gelernt, dass in Berlin eigentlich 2/3 der in Deutschland vorkommenden Vogelarten auch vorkommen. Das liegt einerseits natürlich daran, dass Berlin sehr groß ist. Andererseits daran, dass Berlin ja eigentlich keine richtige Stadt ist, sondern eher eine Ansammlung sehr, sehr vieler Dörfer mit sehr, sehr viel Grün dazwischen, großen Parks. Und deswegen gibt es sehr, sehr viele Vögel. Und das herausragende Beispiel sind eben die Nachtigallen. Es gibt in Berlin, das haben wir auch in der Vogelwoche schon erwähnt, mehr Nachtigallen als zum Beispiel in ganz Bayern. Und das hört man auch, wenn man abends aus der Kneipe kommt in Berlin, dann singen überall die Nachtigallen.
Es gibt ja hier so unheimlich viele Hinterhöfe. Kann man die auch gartenfreundlich oder vogelfreundlich gestalten?
Das kann man auf jeden Fall. Das sieht man auch wiederum an den Nachtigallen. Sobald da ein paar Büsche oder dichteres Unterholz vorhanden ist, dann sind auch in Berlin, selbst in den ganz normalen Hinterhöfen, Nachtigallen zu hören. Jemand, der aus anderen Teilen Deutschlands kommt, würde mit dem Kopf schütteln, denn Nachtigallen sind eigentlich seltene Bewohner von Auwäldern, sehr buschreichen Landschaften, aber in Berlin reicht das, wenn in einem Hinterhof ein bisschen Büsche stehen.
Wie ist das in Hamburg, Herr Westphal? Nachtigallen auch da?
Ja, Nachtigallen gibt es da nur in der Elbmarsch. Ansonsten ist Hamburg auch eine äußerst vogelreiche Stadt. Wir haben 168 Brutvogelarten alleine. Auch aus den ähnlichen Gründen, also eine große Stadt, die aber auch ein Stadtstaat ist, also mit vielen dörflich geprägten Bereichen und mit sehr vielen unterschiedlichen Lebensräumen. Und es gibt durchaus Unterschiede zwischen Berlin und Hamburg in der Vogelwelt. Das liegt wiederum bei der Nachtigall speziell wohl daran, dass es in Berlin schon ein kontinentaleres Klima ist als bei uns. Dafür haben wir mehr, glaube ich, Misteldrosseln und Gimpel. Und natürlich die Seevögel, die es in Berlin nicht gibt. Aber ansonsten gibt es in Hamburg sogar Kraniche, es gibt Wachtelkönige, es gibt sogar wieder Seeadler, es gibt Wanderfalken.
Auch um Sie rum, also auch um Ihre Nachbarschaft herum?
Also ich selber wohne ja nicht direkt in Hamburg.
Ach so.
Aber man muss sich schon wundern, was für Vogelarten da auftauchen, die früher seltene oder scheue Waldvögel waren. Und wir haben ja den Prozess der Verstädterung. Gerade die Amsel, die heute der häufigste Vogel ist in Hamburg, war früher ein scheuer Waldvogel. Wenn sie im Mittelmeerraum gehen, ist sie das teilweise heute noch. Und ihr sind dann viele, viele Arten gefolgt. Eichelhäher, Misteldrossel, selbst der Habicht, das sind ja früher alles scheue Waldvögel gewesen. Die sind mittlerweile, die Habichte sind mittlerweile auch ziemlich flächendeckend vertreten, Sperber. Und spricht eben auch für die große Anpassungsfähigkeit der Vögel, und das ist auch notwendig, denn wenn man sich anguckt, wie das Umland aussieht, teilweise ausgeräumte Feldlandschaft, also Agrarlandschaft oder sehr übernutzte Wälder, dann ist die Stadt sozusagen ein neuer Lebensraum geworden.
Wie gut ist denn die Anpassungsfähigkeit der Vögel ans Klima? Also uns hat ja dieser lange Winter in erster Linie genervt. Wie sind die Vögel damit umgegangen?
Also viele Zugvögel, die sonst früher kommen, sind dann einen Monat später gekommen. Das ist aber nichts Ungewöhnliches, denn Vögel, gerade die Kurzstreckenzieher, reagieren durchaus flexibel. Bei den Langstreckenziehern ist das stärker festgelegt. Aber insgesamt spielt der Klimawandel eine große Rolle für den Vogelzug. Also selbst wenn man nicht wüsste, dass es Klimawandel gäbe, anhand der Veränderungen im Vogelzug geschehen, wüsste man, dass da irgendwas Gravierendes in Gange ist.
Überflieger sind heute unser Thema bei Deutschlandradio Kultur, denn wir beenden die große Vogelschau heute. 2 Stunden lang sind unsere Experten für Sie da, für Ihre Fragen und für Ihre Beobachtungen, die Sie im Garten und in der Natur machen. 00800 22 54 22 54 ist die Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deradio.de, und natürlich ist die erste Wunschmusik von Lars Lachmann, I Like Birds. Nach dem Vorbild der Briten veranstaltet der NABU seit etlichen Jahren die Stunde der Gartenvögel, die eine Woche lang für uns Anlass war, die große Vogelschau abzuhalten, zu der Sie übrigens auch alles auf unserer Homepage unter deradio.de finden. Heute ist das Finale mit den Vogelexperten Uwe Westphal und Lars Lachmann. Und Marianne Pohl aus Neuenhagen hat die 00800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen, Frau Pohl.
Ich wünsche Ihnen auch einen wunderschönen guten Morgen. Ich konnte gestern Abend die Mauersegler beobachten und ich möchte von Ihnen wissen, es war ja so ein ganz wunderschöner Sonnenuntergang. Und habe schon einige Male genau das beobachtet, dass wenn der letzte rote Schimmer vom Himmel verschwunden ist, dass auch die Mauersegler mit dem Schlag verschwunden sind, sprechen die untereinander. Angeblich ist es ja so, dass sie dann in höhere Luftschichten sich verabschieden. Wie funktioniert das? Oder was funktioniert da?
Herr Westphal, sprechen Mauersegler miteinander? Schöne Frage von Frau Pohl.
Also Vögel sprechen sicherlich untereinander, so bei Kranichgänsen ist das ganz offensichtlich. Ich denke, da wird das eher durch die Helligkeit gesteuert.
Herr Lachmann. Dann ist es Tatsache so, wenn es dann wirklich so in die Dämmerung übergeht, dann sind die auf einmal wirklich wie abgesprochen, als würden sie alle miteinander reden. Auf einmal sind sie alle verschwunden. Das ist einfach ein Phänomen, finde ich.
Ja, ich muss Herrn Westphal natürlich zustimmen. Grundsätzlich merken die Vögel, dass es Nacht wird, wenn es dunkel wird. So wie das bei uns auch ist. Wenn es dann morgens wieder hell wird, dann fangen die auch wieder an zu singen. Was bei den Mauerseglern noch ganz interessant ist, dass das ja die einzigen Vögel bei uns sind, die im Flug schlafen und das auch regelmäßig tun. Dazu, wie Sie schon richtig gesagt haben, steigen die in höhere Luftschichten. In der Brutzeit, die ja jetzt gerade angefangen hat, nach der Rückkehr aus dem Winterquartier, ist das ein bisschen anders, denn dann müssen die abends ja auch wieder zu ihren Brutplätzen zurück, beziehungsweise wenn die Eier da sind, dann sitzen sie, zumindest einer der Partner, den ganzen Tag dort. Die Mauersegler haben so ein ganz typisches Ritual am Abend, das wird jetzt so in den nächsten Wochen bei uns auch wieder anfangen, dass die sich Verfolgungsjagden durch die Straßenschluchten liefern und dann bei ganz, ganz laut schreien. Herr Westphal kann das sicher nachmachen, wie die das machen.
Warum machen die so eine Verfolgungsjagd?
Wunderbar, das war sehr gut. die machen das, das ist quasi deren Balzritual. Die fliegen dann um die Häuser rum, wo sie vermuten, dass da gute Brutplätze sind. Und das sind ja meistens kleinere Gruppen, die brüten auch in kleinen Kolonien. Und man kann die auch anlocken, wenn man zum Beispiel Mauersignalistkästen angebracht hat an seinem neu renovierten Haus zum Beispiel. Kann man auch Tonbänder mit diesen Rufen, die Herr Westphal gerade nachgemacht hat, anbringen und auf die Weise Mauersegler auf die Nistplätze aufmerksam machen.
Frau Pohl.
So einen Kasten anbringen, und was ist das für ein Kasten?
Das sind ganz spezielle Mauersegler-Nistkästen.
Wie sehen die aus?
Die sind oft im Mauerwerk einfach versteckt, zum Beispiel im Haus gegenüber. Bei mir in Berlin-Pankow, das wurde renoviert, da wurden die alle 10 Meter in die Häuserwände mit eingebaut. Das sind einfach Hohlblocksteine mit einem ovalen Flugloch. Das gibt's natürlich auch als Kästen, die sind meistens relativ flach.
Wo kriege ich sowas, beim Baumarkt oder wer?
Für Mauersegler wohl nicht beim Baumarkt, aber sie bekommen das im Fachhandel. Beim NABU Naturshop oder bei vivara.de kann man sowas bestellen. Und man kann das natürlich auch selber bauen und man erhält beim NABU natürlich die Bauanleitung dazu.
Frau Pohl, dann weiß ich doch schon, was Sie jetzt am Wochenende machen.
Ja, ja, aber wie hoch muss ich die anbringen? Die muss ich doch bestimmt hoch anbringen, ne?
Möglichst hoch an Ihrer Häuserfassade. Also möglichst über 8 Meter. Niedrigere Gebäude werden von Mauerseglern eher nicht angenommen.
Ja, genau, das wollte ich wissen. Schön. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende. Vielen Dank.
Das wünschen wir Ihnen auch. Danke für den Anruf aus Neuenhagen und wir gehen nach Bremen zu Hermann von Storch. Guten Morgen.
Ja, hallo. Ich habe nur eine Frage, die mir eben gekommen ist, wo Sie über Berlin und die Nachtigallen berichtet haben. Und jetzt würde ich gerne fragen, ob es hier in Bremen auch Nachtigallen gibt.
Herr Westphal, wissen Sie das zufällig, ob es in Bremen Nachtigallen gibt?
Also in den Flussmarschen gibt es mit Sicherheit Nachtigallen, ja.
Flussmarschen. Also ich wohne hier in der Nähe von einem Wasser-Naturschutzgebiet am Werdersee. Könnte das da auch sein? Also da gibt es jede Menge Wasservögel, aber ich habe noch nie Nachtigallen bewusst mitgekriegt.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich einfach an die örtliche NABU-Gruppe.
Ach ja, das ist eine
NABU Bremen. Was brauchen Nachtigallen denn, um sich wohlzufühlen, Herr Westphal?
Ja, das ist gar nicht mal so leicht zu sagen. Grundsätzlich brauchen sie dichtes Gebüsch, sie brauchen etwas höhere Büsche oder Bäume als Singwarten, sie brauchen eine geschlossene Laubschicht. Was sie nicht brauchen unbedingt ist Feuchtigkeit. Wie Herr Lachmann schon richtig sagte, in Berlin sind sie teilweise auf den Hinterhöfen. Ich habe die auch woanders schon wirklich auf dem Parkplatz gehabt, wo weit und breit irgendwie nicht wirklich feucht war und auch überhaupt keine schöne Umgebung. Sie gehen da, wo beide Arten, der Sprosser, die Zwillingsart vorkommt, Sprosser und Nachtigall, da geht die Nachtigall jetzt trockene, der Sprosser ins Feuchte, aber ansonsten braucht die Nachtigall eben diese Falllaubschicht zur Nahrungssuche. Dichtes Gebüsch mit Vormantel aus Brombeeren und Brennnesseln, wo sie ihr Nest anlegen kann. Sie brütet also nicht direkt im Busch, sondern so in dem Vormantel geschützt und eben Singwarten. Ja. Und entsprechendes Nahrungsangebot in Form von Insekten und im Herbst nimmt sie auch gern Beeren.
Herr von Stosch, sind Sie dabei bei der Stunde der Gartenvögel? Zählen Sie?
Das weiß ich noch gar nicht, aber ich finde das schon mal ganz interessant. Da werde ich mich jetzt mal drum kümmern.
Was muss man da machen, Herr Lachmann, in dieser Stunde der Gartenvögel?
Ja, die Teilnahme ist eigentlich ganz einfach. Es geht darum, eine Stunde lang, daher auch der Name, die Vögel im Siedlungsraum zu zählen. Das bietet sich natürlich an, gleich den eigenen Garten dafür zu nehmen. Es ist wichtig, dass man in jedem Jahr, wenn man jedes Jahr mitmacht, immer die gleiche Fläche nimmt. Das muss nicht unbedingt nur der eigene Garten sein. Man kann auch den Nachbarsgarten mit dazu nehmen. Also alles das, was man von einem Platz aus gut übersehen kann. Und dann muss man einfach alle Vogelarten, die man dort sehen und beobachten kann, registrieren. Und von jeder Vogelart, das ist jetzt die wichtige Regel, die immer wieder zu kleinen Nachfragen führt, von jeder Vogelart die höchste gleichzeitig beobachtete Anzahl aufschreiben. Das ist deswegen wichtig, da wir keine Doppelzählungen haben wollen. Wenn also ein Haussperling 15 Mal vorbeifliegt, dann ist das ein Haussperling und nicht 15. wenn man allerdings 5 gleichzeitig an einem Platz sieht, dann schreibt man 5 auf.
Also kann Herr von Stoch eigentlich jetzt noch mitmachen, so ganz spontan, wenn er sich dazu entscheidet?
Ja, auf jeden Fall. Bis Sonntagabend kann man diese Stunde eben noch durchführen. Und hinterher natürlich, damit das Ganze Sinn macht, sollte man die Ergebnisse übermitteln. Am besten online auf nabu.de oder auf www.stundedergartenvögel.de, jeweils mit Bindestrich zwischen den Wörtern. Da gibt es ein Online-Formular. Es geht auch über eine App. Die man herunterladen kann. Man kann natürlich auch, wenn man technisch nicht so versiert ist, das per E-Mail oder per Post auch melden oder auch über eine Telefon-Hotline, die heute und morgen bis 18 Uhr geschaltet ist.
Beim NABU. Ich glaube, die haben wir auch auf der Homepage, deradio.de. Was bringt denn das, diese Zählung? Das sind ja Laien, die das zählen.
Ja, das sind Laien. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, denn die Stunde der Gartenvögel zusammen mit der Stunde der Wintervögel, die quasi das gleiche ist, Anfang Januar, das sind Deutschlands größte sogenannte Citizen Science Projekte, also Bürgerwissenschaften. Da geht es eben gerade darum, dass die Daten von Bürgern erhoben werden, die keine besonderen Spezialisten sind. Das hat den Vorteil, dass man eine besonders große Stichprobe bekommt, die gleichzeitig aus dem gesamten Bundesgebiet aus einem einzigen Wochenende stammen. Das ist natürlich für die statistische Auswertung wunderbar. Den einzigen Kompromiss, den man dafür machen muss, ist, dass man keine besonders ausgefeilten, komplizierten Methoden verwenden kann. Und deswegen haben wir eben auch so eine einfache Methode, die ich in 2 Sätzen erklären konnte.
Herr von Stosch, haben Sie Lust bekommen, mitzumachen?
Ja, ich werde mich mal drum kümmern. Ja.
Gut, vielen Dank für den Anruf aus Bremen und wir gehen nach Heilbronn zu Barbara Edelmann. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Frage, Frau Edelmann.
Unter meinem Dach drauf nisten schon viele, viele Jahre Schwalben. Das Nest sieht man überhaupt nicht. Ich sehe die immer nur, wenn sie so ganz schnell da runterflitzen. Manchmal guckt ein Stückchen vom Schwanz raus. Und dann höre ich die Jungen piepsen. Und meine Frage ist, wie kommt es, dass die immer wieder das Nest finden? Das können ja nicht immer dieselben Schwalben sein. Die werden ja wahrscheinlich sterben. Die werden sicher nicht so alt. Wie geht das? Jedes Jahr kommen die, das ist bestimmt jetzt schon 15 Jahre.
Herr Westphal, wie finden Schwalben ihre Nester wieder?
Also, wo Sie sagten, sie verschwinden unterm Dach und sie sehen die Nester nicht, das spricht doch sehr für Mauersegler.
Nee, das sind ganz sicher Schwalben. Die haben also so einen gegabelten Schwanz und also das sind auf jeden Fall Schwalben. Mauersegler habe ich auf der anderen Seite von meinem Dach.
Das wird trotzdem seltsam. Gegabelten Schwanz haben ja die Mauersegler auch. heißen ja auch Turmschwalben, sind aber keine Schwalben.
Ah, ja.
Und die Schwalben, also die außen sind, also die Mehlschwalbe, die klebt so napfförmige Nester unter Überstände. Das würden Sie also gut sehen.
Ah, ja.
Also vermutlich also gut, sind es Mauersegler. Und die sind extrem ortstreu und auch die Jungvögel siedeln sich bevorzugt in der Nähe ihres Geburtsortes an.
Und wie finden die das jedes Jahr wieder?
Ja, das ist eins der großen Phänomene, die Orientierungsfähigkeit der Zugvögel, die ja nun gerade beim Mauersegler, der 2 Jahre unterwegs ist, bis er denn geschlechtsreif ist und nach Hause zurückkehrt. In der Zeit fliegt er nach ganz groben Schätzungen etwa 380.000 Kilometer, weil er den Boden nicht berührt, wohl. Damit könnte er nonstop zum Mond fliegen. Ja, und das bei Störchen, bei Schwalben ist das eben phänomenal, wie die das wiederfinden. Die müssen sich also die orientieren sich ja sowieso nach Gestirn und nach Magnetfeld, aber im Nahbereich müssen sich also die Landkarte ganz genau einprägen, bestimmte Landmarken, und das ist wirklich phänomenal. Und gerade beim Mauersegler ist das so extrem ausgeprägt, dass wenn man jetzt die Fassade renoviert und die Brutplätze damit verschwinden, dass die dann gar nicht wissen, wo sie hin sollen. Bei den Schwalben ist das ein bisschen anders, aber gerade bei den Mauerseglern ist es extrem wichtig, dass man dann vorher entsprechende Nistmöglichkeiten anbietet, bevor man die Baumaßnahmen macht, und dann entsprechend, wie Herr Lachmann sagte, mit dieser Mauersegler-CD, mit den Rufen, sie darauf aufmerksam macht, dass da auch was ist, dass sie das wiederfinden können, weil sonst fliegen sie wirklich wochenlang völlig verzweifelt an der Fassade rauf und runter und wissen nicht, was los ist.
Ja, Frau Edelmann hat ja eben auch gefragt, Herr Westphal, wie alt Schwalben werden? Wie alt werden die denn?
Also in der Regel werden Singvögel im Freiland, bei Schwalben weiß ich jetzt nicht definitiv, aber nicht älter als vielleicht 2-3 Jahre, wenn man sie nun im Käfig oder in Gefangenschaft hält, oder dann können sie sehr viel älter werden. Die Gefahren auf dem Zuge oder auch so sind auch sehr groß. Bei den Mauerseglern, denke ich mal, weißt du das?
Ja, Mauersegler sind eigentlich dafür bekannt, dass sie im Vergleich zu anderen Vögeln recht alt werden.
Recht alt werden,
genau. Ich denke mal, dass die durchaus im Freiland in Einzelfällen über 20 Jahre alt werden können. Natürlich ist das Durchschnittsalter wesentlich geringer, aber Mauersegler leben sicherlich länger als Schwalben. Die sind auch größer und sind auch dadurch, dass sie niemals den Boden berühren, außer zur Brut, und die schnellsten Flieger eigentlich am Himmel sind, relativ sicher vor den meisten Beutegreifern und leben deswegen auch länger.
Also Frau Edelmann, vielen Dank für den Anruf aus Heilbronn. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@dradio.de. Unser Thema heute: Überflieger, die große Vogelschau im Deutschlandradio Kultur.
Deutschlandradio Kultur im Gespräch.
Heute mit den Vogelexperten Lars Lachmann und Uwe Westphal. Er ist Biologe und Vogelstimmenimitator, weil wir natürlich heute die große Vogelschau bei Deutschlandradio Kultur mit Ihnen beiden beenden. Sind Sie unsere Gäste? Vogelstimmenimitator, Herr Westphal, hören Sie eigentlich, in welcher Stimmung ein Vogel ist?
Ja, das kann man in der Regel sehr leicht erfahren. Also wenn ein Vogel singt, ist keine Gefahr im Verzug. Gesänge sind ja Balzverhalten und Revierverhalten gleichzeitig, oder wenn sagen wir mal Lockrufe sind oder so, das ist alles entspanntes Verhalten. Wenn aber jetzt zum Beispiel eine Katze kommt oder noch schlimmer ein Sperber oder Falke, dann sind die Lautäußerungen ganz anders.
Und wie klingt denn ein Warnruf zum Beispiel im Unterschied zu so einem Bettelruf, wenn die irgendwas?
Naja, wenn man mal bei der Amsel nimmt, da kann man das sehr gut differenzieren. Wenn die irgendwo jetzt eine Katze sieht, die noch friedlich da sitzt in der Sonne und sich putzt, dann sagt die Amsel aber trotzdem: Passt auf, da sitzt ein Bodenfeind. Dann kommt sogar ein Bodenfeind-Alarmruf. Bei der Amsel klingt das dann so. Und wenn die Katze sich in Bewegung setzt, aber vielleicht noch weit genug weg ist von den Jungen, fängt sie langsam an, so mit dem sogenannten Ducken. Das wird dann immer intensiver, je größer die Gefahr wird. Und schließlich fängt sie dann ganz fürchterlich an zu zetern. Das kennt jeder Gartenbesitzer. Und ganz anders klingt es, wenn jetzt ein Falke oder ein Sperber, also ein Luftfeind, da im Anmarsch ist, im Anflug ist. dann äußern viele Vogelarten einen sehr ähnlichen Ton, der auch universell verstanden wird, ein sehr hohes, fast tonloses Ziehen. Und wenn man dann zusätzlich noch das Verhalten dazu nimmt, dann kann man schon in etwa erahnen, was da los ist. Also natürlich verhält sich ein Sperber, bei einem Sperberangriff geht die Amsel sofort in Deckung und alle anderen Vögel auch. Dann habe ich neulich eine Amsel gehört und auch gesehen, die saß oben in einer Fichte, in einem Fichtenbestand und warnte immer. Aber ich wusste, da sie sich offen zeigt, kann es kein Sperberqualke sein.
Aha.
Und dann habe ich die Luft abgesucht, aber nichts gefunden erstmal. Und dann sie blieb aber dabei und war angespannt, aber nicht so angespannt. Und dann, ja, schließlich kam dann hinter dem Wäldchen ein durchziehender Fischadler herfür. Den hätte ich gar nicht gesehen. Also, die hat sie mir angezeigt praktisch.
Man sagt ja immer, es singen nur die Männchen. Warnen auch nur die Männchen? Also wenn ein Vogel zwitschert, sind das immer Männchen oder ist das ein?
Also die Gesänge kann man generell sagen, zur Brutzeit sind das die Männchen mit zwei Funktionen, nämlich an ein artgleiches Männchen die Botschaft gerichtet, hau ab, dies ist mein Revier, und an ein artgleiches Weibchen gerichtet, komm her, ich bin ein toller Bräutigam mit eigenem Grundbesitz, nimm mich. So, es gibt Weibchengesänge, hört man bei uns, beim Rotkehlchen und bei der Wasseramsel, die ja, Moment, hier Weibchen gleich aussehen, im Herbst, aber niemals im Frühjahr, dann singen die Weibchen nicht.
Worauf fallen die Weibchen denn rein? Wollen die möglichst großen Grundbesitz haben und gucken sich die Herren dann danach aus, wie viel die so zu bieten haben? Oder wann sagen die
das, ja, das wählen sie aus nach der Qualität des Gesanges. Also Vögel haben ja einen arteigenen Gesang, aber der ist nicht immer gleich, sondern sie können variieren, sie können auch spotten, das heißt, sie können andere Vogelarten nachahmen und damit ihr Repertoire erweitern. Das ist bei manchen Arten sehr ausgeprägt, wie bei Gelbspötter oder beim Sumpfrohrsänger, bei anderen, wie bei der Nachtigall, die hat das gar nicht nötig. Aber die hat dafür bis zu 260 verschiedene Strophentypen. Und so versucht jeder Vogelmann also durch ein möglichst abwechslungsreichen Gesang, in der Regel jedenfalls ist das so, die Weibchen zu betören. Es geht aber auch anders beim Grauschnäpper oder beim Feldschwirl, die nur sehr eintönige Gesänge haben. Und Grauschnäpper, der macht im Grunde nicht mehr als also irgendwie so. Also ein sogenannter Rufgesang, da klappt das auch. Also wozu betreibt die Amsel oder die Nachtigall so einen Aufwand, wenn das auch leichter geht? Das ist eine Frage, mit der sich auch die Wissenschaftler beschäftigen. Möglicherweise ist es so, dass Vögel darüber hinaus, über diese biologischen Funktionen hinaus, auch aus purer Freude singen. Das entzieht sich aber biologischer Forschung.
Jetzt hat Sigrid Betzelt eine Frage an die Wissenschaftler. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen im Studio. Ich habe eine Frage. Ich wohne im vogelreichen Berlin und war jetzt in Brandenburg. Jetzt schreit meine Katze. Habe da in einem Auenwald im Süden von Berlin in so einem lichten Wald mehrere ganz knallgelbe große Vögel gesehen. Also es waren, glaube ich, keine so Schafstelzen oder so, die sind ja auch so gelb. Die waren wirklich ziemlich groß und saßen zum Teil, also haben sich zum Teil an so Baumstämme gesetzt, wie das Spechte eigentlich tun. Aber es waren bestimmt keine Spechte, weil die waren wirklich so ganz kanariengelb-grün. Ich bin dann auf Pirol gekommen, aber ich habe mir das Foto angeguckt. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Pirol gewesen sein könnte. Und ich wollte jetzt mal fragen, ob einer der Experten vielleicht eine Idee hat, was das gewesen sein könnte.
Herr Lachmann nickt schon mal.
Ja, ich denke, da liegen Sie schon ziemlich richtig. Ich würde auch auf den Pirol tippen. Aha. Der Pirol ist ganz typischer Vogel von Auenwäldern. Ich nehme an, dass Sie die Beobachtung jetzt gerade erst gemacht haben, vor kurzem, also ja. Ja, nicht vor Ende April, denn dann wäre der Pirol noch im Winterquartier in Afrika. Die Pirole sind knallgelb, die sind etwas größer als eine Amsel. Mhm. Was mich ein bisschen verwirrt hier ist, dass Sie sagen, der setzt sich wie ein Specht an den Baumstamm. Das machen eigentlich nur Spechte. Also entweder er tut das, dann ist er das ein Specht, aber es gibt keine gelben Spechte. Oder er hat das dann doch nicht getan. Die Pirole, da sind die Männchen ja knallgelb mit schwarzen Flügeln und die Weibchen sind so grünlich-gelb, aber dafür am ganzen Körper. Und ich nehme mal an, dass Sie wirklich Pirole gesehen haben.
Ja, aha, ah ja, toll. Ja,
Frau Betzelt, ich habe auch noch eine Frage an Sie, weil wir Ihre Katze jetzt im Hintergrund schon gehört haben. Wie oft schleppt die Ihnen denn Vögel an ins Haus?
Die sind zum Glück jetzt schon alte Damen und machen das gar nicht mehr. Also die sind, die haben zwar ein kleines Revier hier im Hinterhof, aber die sind jetzt schon 15 Jahre und kriegen auch keine mehr und sind auch keine Jägerinnen mehr. Also zum Glück nicht. Aber ich muss gestehen, in ihrer Jugend haben sie schon manchmal eine Meise angeschleppt.
Kann man nichts dran machen, Herr Lachmann.
Kann man nichts dran machen.
Ist Natur.
Ich tröste mich dann immer damit, dass es schlimmere Feinde der Vögel gibt als die Hauskatzen. Aber
ja, da muss ich Sie leider noch ein bisschen enttäuschen. Es gibt neue ja. Forschungsergebnisse.
Ich hab das gelesen.
Die sind ja genau, dass auch wenn eine Katze selber überhaupt nicht mehr jagt, ist die pure Anwesenheit der Katzen so ein Stressfaktor für die brütenden Vögel im Garten. Auch wenn die Katze 15 Kilo wiegt und eine Glocke um den Hals hat. Dann kann das trotzdem dazu führen, dass die Vögel einfach so lange vom Nest wegbleiben und sich so lange so aufregen, dass der Bruterfolg geringer ist.
Ja.
Und deswegen haben Katzen durchaus auch noch einen Einfluss auf unsere Vogelwelt, auch wenn sie selber nicht mehr jagen.
Ist der Einfluss dahingehend, dass Hauskatzen dann auch wirklich die Artenvielfalt bedrohen?
Ja, ich würde da auf jeden Fall vor Panik warnen. Das ist sicher nicht so, dass irgendwelche Vogelarten in Deutschland komplett aussterben würden wegen Katzen. Denn Katzen kommen ja, also die Hauskatzen, eigentlich nur im Siedlungsraum vor. Und wir haben kaum Vogelarten, die nur im Siedlungsraum vorkommen. Das heißt, die würden immer irgendwo überleben. Andererseits ist es aber durchaus so, dass die Zahl der Vögel, die wir im Siedlungsraum haben, sicherlich durch die große Zahl an Hauskatzen geringer ist, als sie sonst sein könnte. Es ist trotzdem so, dass natürlich im Siedlungsraum meistens noch mehr Vogelindividuen sind als in unserer ausgeräumten Agrarlandschaft. Da können wir uns freuen, aber man müsste sich auch die Frage stellen, wie viele könnten es denn sein, wenn wir weniger Katzen hätten.
Mhm. Frau Betzelt, danke für den Anruf. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@dradio.de. Und wir haben Black Magic Woman aufliegen von Santana. Herr Westphal, hatten Sie keine Idee zu einem kleinen Vogelliedchen?
Das fiel mir gerade so ein, weil ich bin ja nicht nur vogelkundig interessiert.
Der Biologe und Vogelstimmenimitator Uwe Westphal hat sich Santana gewünscht. Er ist heute unser Gast bei Deutschlandradio Kultur, gemeinsam mit dem Vogelexperten Lars Lachmann vom Naturschutzbund Deutschland. Denn morgen endet die große Vogelschau bei Deutschlandradio Kultur und eben auch die Stunde der Gartenvögel, die ja immer vom 9. bis zum 12. Mai stattfindet. Das ist eine Beobachtungsaktion, Herr Lachmann, haben Sie uns eben nochmal erklärt, in denen Vögel im heimischen Garten oder im Stadtpark gezählt werden und die Ergebnisse dann an Sie, also an den Naturschutzbund, gemeldet werden. Wie ist die Auswertung? Können Sie für dieses Jahr schon was sagen?
Ja, wir werten das immer gleich live aus. Das heißt, alle Ergebnisse, zumindest die, die online eingegeben werden, werden sofort bei uns auf der Webseite dargestellt. Das ist immer sehr interessant. Natürlich die Papiermeldungen, die per Post eingehen, die werden nachträglich noch eingegeben, aber das Ergebnis ändert sich dann meistens nicht mehr groß. Wir rechnen hauptsächlich aus, wie viele Vögel einer Vogelart im Durchschnitt pro Garten gesehen wurden. Das ist der Wert, den wir dann untereinander vergleichen. Und den können wir vergleichen zwischen den verschiedenen Arten, zwischen verschiedenen Regionen, also Landkreis Berlin, Stadt Hamburg und andere Landkreise in ganz Deutschland. Und was besonders interessant ist, wir können diesen Wert zwischen den Jahren vergleichen. Und das sagt uns dann, ob eine Vogelart zunimmt oder abnimmt.
Was, wie sind denn jetzt die aktuellen Besonderheiten? Also welche Vogelart nimmt ab, welche zu?
Ja, wir haben auch aus diesem Jahr von den ersten zwei Tagen schon die ersten Vorergebnisse. Das wird sich natürlich noch ein bisschen ändern, je mehr Leute mitmachen. Am Samstag und am Sonntag sind das meistens die meisten Teilnehmer oder wesentlich mehr als am Donnerstag und am Freitag. Aber die ersten Tendenzen haben wir schon und da gibt es zwei sehr interessante Sachen. Neben der Tatsache, dass im Prinzip sich an der Reihenfolge der häufigsten Vogelarten kaum was geändert hat, also der mit Abstand führende Vogel ist weiterhin der Haussperling, gefolgt von der Amsel und der Kohlmeise, so wie das auch schon in den letzten Jahren war. Wir machen das ja jetzt schon zum 8. Mal. Die interessanten Ergebnisse sind einmal, dass die Zugvögel, die Schwalben, über die wir heute auch schon gesprochen haben, und die Mauersegler relativ stark abgenommen haben. Das kann daran liegen, dass sie eventuell noch gar nicht alle wieder da sind nach dem langen Winter oder dass sie tatsächlich abnehmen. Das wäre dann auch eine Fortsetzung der Tendenz aus den letzten Jahren, denn unsere Zugvögel sind im Moment die am meisten gefährdeten Vogelarten bei uns. Auf der anderen Seite gibt es andere Zugvögel, die stark zugenommen haben. Und zwar sind das solche Zugvögel, die im Winter bei uns überwintern und dann eigentlich im Frühjahr wieder nach Norden oder Osten hätten abziehen sollen. Und da haben wir große Zunahmen, zum Beispiel beim Kernbeißer, beim Erlenzeisig oder beim Gimpel.
Weiß man denn, warum die geblieben sind?
Wir können im Moment das nur vermuten. Also der Kernbeißer zum Beispiel, der ist mehr als 6-mal so häufig, als er in den letzten 7 Jahren war. Wir vermuten, dass es einfach daran gelegen hat, dass die Vögel, die eigentlich relativ früh brüten, als bei uns dann noch der Schnee lag und weiter im Norden und Osten das noch kälter war, sich dann gedacht haben, naja, wenn es jetzt schon so spät ist, dann brüte ich lieber gleich in Deutschland und fliege nicht mehr weg nach Nordosten. Und das könnte ein Ergebnis des langen Winters bei uns sein. Also gar nicht mal die Zugvögel, sondern eher überwinternde Vögel, die da stark reagieren.
Zum Winter hat Helga Strasser eine Frage. Schönen guten Morgen, Frau Strasser.
Ja, schönen guten Tag. Ich hätte gerne gewusst, ob Sie befürworten, dass man die Vögel im Winter füttert. Also ich habe eine Bekannte vom NABU, die ist fest der Überzeugung, man sollte es nicht machen, man greift dazu sehr ein, also man sollte die Vögel nicht füttern.
Herr Westphal, wie sehen Sie das?
Habe ich früher auch so gesehen, heute sehe ich das etwas differenzierter. Wir haben tatsächlich im Winter einen Nahrungsengpass, weil auch unsere Landschaften ausgeräumt sind. Auch gerade die Feldvögel finden nichts gut. Die wird man mit Gartenfütterung nicht erreichen. Es macht auf jeden Fall Freude, Vögel zu beobachten. Das ist also, ich weiß noch, ich als Kind habe im Grunde auch damit angefangen. Oder meine Oma, die als erstes, wenn ich da kam, sagt sie, oh, ich hatte heute Morgen den Kleiber am Vogelhaus. Also große Freude macht es einfach, um Vögel auch kennenzulernen. Und sie auch in eine gute Konstitution zu bringen zum Brüten. Natürlich greift man damit ein, denn der Winter ist die Zeit der Auslese. Wenn nun alle Meisen überwintern, dann haben die Spätheimkehrer wie Rotschwänze, also Gartenrotschwanz oder Trauerschnepper oder Wendehals natürlich schlechte Karten, weil dann möglicherweise alle Bruthöhlen besetzt sind. Das kann man aber damit ändern, dass man immer Bruthöhlen erst dann aufhängt, wenn sie wiederkommen oder sie vorher mit dem Korken verschließt. Kann man auch machen. Ja, ansonsten ist es, ja, es gibt vieles dafür und vieles dagegen. Ich finde, man sollte es, wenn man es tut, dann soll man einige Regeln beachten, nämlich nur artgerechtes Futter geben, sauberes, nicht ranziges Fett oder sowas. Futter und geeignete Futtergeräte, das ist eigentlich das Wichtigste. Also kein Vogelhaus im klassischen Sinne, sondern Futtersilo, wo die Vögel das Futter nicht mit dem Kot verunreinigen können. Hygiene. Und dann kann man es in Maßen durchaus tun.
Frau Strasser, wie haben Sie es denn gelöst? Der Winter war ja lang.
Ja, also wir haben gefüttert. Ich hätte das nicht ins Herz gebracht, das nicht zu machen. Die haben hier gewartet, die haben schon gerufen morgens. Die wussten genau, zu welcher Zeit ich so komme. Und ja, und es wurden immer mehr. Und diesen Winter waren es eben sehr, sehr viel. Also ich hätte nicht aufhören können. Also ich habe es gemacht. Ich habe nach meinem Gewissen
haben
gehandelt.
Sie, und, ja. Haben Sie einen Garten im Hintergrund? Hören wir so wunderbar die Vögel zwitschern?
Ja, wir wohnen auch direkt angrenzend zum Naturschutzgebiet hier.
Herrlich.
Und ja, das ist schon schön. Und diesmal waren auch sehr, sehr viele Amseln hier. Also das waren bestimmt so 15, 20 Stück, die da immer gemeinsam auch hier. Das ist so ein großer schwarzer Fleck. Das war schon beeindruckend, ne? Und ja, wir haben sehr, sehr viele Vögel. Und ab und zu, die nisten jetzt hier auch sehr viele. Also mein Mann hat hier auch viele Nistplätze für die gemacht und so. Und die Meisen. Und ja, und ab und zu kriegen sie da eben auch ein bisschen, dass sie da nicht so... Das ist vielleicht nicht richtig, ne?
Herr Lachmann, jetzt um diese Jahreszeit. Ist das um die Jahreszeit noch gut zu füttern?
Ja, grundsätzlich befürworten wir die Fütterung hauptsächlich aus Gründen der Umweltpädagogik. Denn das ist die beste Möglichkeit, die wir haben, den Leuten die Natur direkt nahe zu bringen. Und wir haben ja ganz am Anfang der Sendung auch darüber gesprochen, wie ich zum Vogelschutz gekommen bin. Und das war einfach die Futterstelle beim Nachbarn im Garten. Und ich denke, so wie mir ging das auch sehr, sehr vielen Kollegen beim Naturschutzbund. Und deswegen darf man das nicht unterschätzen. Und man soll auf jeden Fall füttern, wenn einem das Spaß macht, wenn man jemanden hat, dem man die Vögel zeigen will. Und das kann man theoretisch auch das ganze Jahr über machen. Besonders sinnvoll ist es im Winter, weil dann besonders viele Vögel kommen. Das ist weniger langweilig. Im Sommer kann sein, dass dann auch mal die Futterstelle einfach verwaist ist, weil die Vögel auch woanders Nahrung finden. Ganz wichtig ist jedoch, dass man das nicht als Naturschutzmaßnahme sieht. Es ist hauptsächlich eine umweltpädagogische Maßnahme, Denn um die Vögel tatsächlich zu schützen, müssen wir wesentlich mehr tun, als einfach die durchzufüttern. Und da müssen wir dafür sorgen, dass unsere Gärten naturnah gestaltet sind, dass es Brutplätze gibt und natürlich auch, dass unsere Landwirtschaftspolitik entsprechend gestaltet ist. Das heißt, das darf man hier nicht verwechseln. Mhm. Ansonsten ist es sehr wichtig, insbesondere falls man wirklich im Sommer füttern will, was wir jetzt nicht unbedingt propagieren, aber auch nicht verteufeln, dass man auf die richtige Hygiene achtet. Denn gerade im Sommer vermehren sich die Keime, die die Vögel so anschleppen an die Vogelfutterstellen, sehr, sehr schnell. Und es gibt im Sommer, gerade wenn es sehr heiß ist, häufig Vogelsterben und man will ja den Vögeln eigentlich was Gutes tun und nicht ihnen so eine tödliche Falle stellen.
Frau Strasser, genießen Sie das Wochenende in Ihrem schönen Garten. Vielen Dank für den Anruf. Und wir gehen zu Klaus Hamann, der wartet in Krefeld auf uns. Schönen guten Morgen, Herr Hamann.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. An Sie und an die Herren. Wir haben also zwei Vögel, unwahrscheinlich viel, habe ich zumindest beobachtet. Ich bin vor 20 Jahren ungefähr vom Stadtrand in die Stadt gezogen. Also am Stadtrand waren viele Elstern und dann im Zentrum, da waren sehr viele Tauben. Und ich sehe immer wiederum, dass sie die Tauben füttern. Und es ist ja auch verboten, die, sagen wir mal, zu füttern mit Gift und so weiter. Also ich kriege das nicht auf die Reihe, dass die Kommune da nicht mal irgendwie Herr der Sache wird oder dass NABU irgendwie was macht, dass man die Elstern, die rotten ja auch die ganzen Singvögel aus, weil die ganze Brut zerstören. Und die Tauben, ja, die fressen natürlich auch alles weg. Das sind die fliegenden Ratten, wenn man es so sieht. Ja, und.
Also, Ihre Frage wäre dann, Herr Hamann, Sie regen sich ein bisschen darüber auf, dass die Kommunen weder die Taubenplage in Anführungsstrichen noch die Elstern in den Griff bekommen, richtig?
Ja.
Ja. Herr Westphal, wie könnten, wenn Sie jetzt die Kommune beraten müssen um Krefeld herum, wie könnte die das in den Griff bekommen? Zum Beispiel das Taubenproblem.
Also das sind ja zwei sehr verschiedene Vogelarten, zwei sehr verschiedene Themenkomplexe. Bei den Tauben ist es in der Tat so, wie bei allen Vögeln richtet sich die Anzahl nach dem verfügbaren Nahrungsangebot. Und es gibt leider immer viele Menschen, die übermäßig Tauben füttern, gezielt Tauben füttern. Das heißt, das wäre ein Faktor, dagegen anzugehen. Da man das schwer in den Griff kriegt, selbst bei Strafe kriegt man das schwer in den Griff, gibt es eine Möglichkeit, sogenannte Taubenhäuser einzurichten. Also indem man praktisch Bruttürme macht, denen die Tauben dann ihre Eier legen und die tauscht man dann aus gegen Gipseier. Das ist also eine Art Geburtenkontrolle. So, das gilt also die Stadttaube. Das geht nicht die anderen Wildtauben, sondern die Stadttaube. Und bei den Elstern ist es so, dass die keineswegs, wie man denken könnte, weil sie nun auch Vogeleier und Junge fressen, wie übrigens auch Eichhörnchen oder Buntspecht, die aber bei weitem nicht so angefeindet werden, aber keineswegs Vogelarten ausrotten. Denn wir haben festgestellt, gerade in der Stadt, wo es die meisten Elstern gibt, auch die höchste Kleinvogeldichte ist. Also parallel zum Bestandsanstieg der Elster haben wir auch große Anstiege in Hamburg zum Beispiel von Mönchsgrasmücke, von Rotkehlchen, Heckenbraunelle, die alle im Zuge der Verstädterung kommen. Natürlich räumen die Elstern das verfügbare Nahrungsangebot ab. Eichhörnchen machen das übrigens genauso, gerade bei der Amsel. Aber Amseln sind so extrem häufig, dass sie auch an Orten brüten, die sehr leicht zugänglich sind und die natürlich man als Mensch auch leicht einsehen kann. Das findet natürlich die Elster auch. Mhm. Die räumt dann praktisch das Gelege aus, dann gibt es ein Nachtgelege. Solange die Elster selbst brütet, hat sie einen hohen Nahrungsbedarf an hochwertigen Proteinen.
Das ja, ist was mache ich denn so, da mit der Elster? Also was wir mit den Tauben machen, haben Sie ja schon erklärt.
Naja, mit den Elstern, die wachsen auch nicht in den Himmel. Also ich wollte erst mal sagen, die Elster ist praktisch darauf angewiesen, dass sie in die Dörfer und Städte einwandert oder dass sie da Lebensräume findet. Denn in der freien Landschaft, wo sie ja ursprünglich zu Hause ist, in der knickreichen oder freckenreichen Feldlandschaft, findet man sie heute kaum mehr. Und zwar durch die Umstellung im Wesentlichen von Sommer auf Wintergetreide. Das heißt, sie braucht offene oder sehr kurzrasige Flächen zur Nahrungssuche. Das findet sie in der freien Landschaft nicht mehr. Deswegen ist sie da auch angewiesen. Die Elster wiederum wird kontrolliert von der Rabenkrähe. Und die Rabenkrähe erobert ja die Stadt auch mehr und mehr. Und die Rabenkrähe ist der Elster überlegen, zerstört ihre Nester und frisst auch die Eier. Und Ich behaupte, wenn die Rabenkrähe sich weiterhin ausbreitet, dann wird die Elster bald auf der roten Liste stehen. Das glaubt mir kein Mensch.
Kann ich das denn steuern, Herr Lachmann, dass die Rabenkrähe sich ausbreitet?
Bedingt. Also bei den meisten Rabenvögeln ist das so, wie Herr Westphal das gerade schon gesagt hat, dass sie zunehmend in die Städte einwandern. Aus zwei Gründen. Einmal, weil die freie Landschaft, die Agrarlandschaft immer unattraktiver wird. Zum anderen, weil jetzt die Rabenvögel in den meisten Bundesländern auch zunehmend gejagt werden und in den Städten eben nicht gejagt werden kann und deswegen die Arten in die Städte einwandern. Insgesamt gibt es keinen Bestandszuwachs bei diesen Arten.
Herr Hamann, ich hoffe sehr, Sie haben ein paar Ideen und Impulse für die Kommune Krefeld bekommen. Danke Ihnen sehr für diesen Anruf. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Die Mailadresse gespräch@dradio.de. Wir reden heute über Überflieger. Anlass ist die große Vogelschau bei uns bei Deutschlandradio Kultur.